Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
14:46 hat die Erde angefangen zu beben. Das hat mit leichten Vibrationen begonnen. Ich saß am Schreibtisch, habe eine E-Mail geschrieben und dann hat sich das aufgeschaukelt. Wir haben uns in die Augen geschaut, vor allem unseren japanischen Mitarbeitern in die Augen geschaut. Und als die das Gebäude verlassen haben, sind dann auch wir rausgerannt vor das Studio, haben uns auf einer Kreuzung postiert, um uns vor etwaigen herabfallenden Trümmern zu retten.
Es wackelt die ganze Zeit, es hat sehr viele kräftige Nachbeben gegeben und eines war sogar so stark wie das erste, zumindest fühlte sich das für uns so an. Aber die Häuser wackeln nach wie vor und alle hier haben ein sehr mulmiges Gefühl.
Ist Tokio weit genug entfernt oder wäre Tokio von so einer Wolke direkt betroffen?
Das sind 240 Kilometer von hier bis dort. Ich persönlich würde sagen, ich habe im Moment keine Angst, dass wir hier betroffen sein könnten, aber ich bin kein Experte und vielleicht ist es am Ende doch so.
Philipp Abresch, Johannes Hanu und Robert Hettkemper in ihren Live-Schalten gestern und heute für ARD und ZDF. Dieser kleine Zusammenschnitt beschreibt sehr sinnfällig eine bisher nicht so im Blickpunkt stehende Gefährdung von Journalisten in Krisengebieten. Wenn man mal die Gefahr beim Krisenjournalismus betrachtet, dann doch eher durch kriegerische Handlung oder aggressive Staatsformen. Interessant in diesem Zusammenhang und im Umfeld der Berichterstattung aus Nordafrika ist jetzt vielleicht doch eine eher zufällig in dieser Woche erschienene Studie in Buchform, Die Vorkämpfer, in der 17 Krisenjournalisten Einblick in ihren Beruf geben. Dazu mehr am Ende des Radio 1 Medienmagazins in der Ausgabe vom 12. März 2011. Außerdem, was die neuen Zahlen der Mediaanalyse Radiopreis geben, warum Late Night im deutschen Fernsehen offenbar so erfolglos ist und wie man den World Wide War gewinnt. Und das alles
vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Der 9. März war für den RBB ein Tag mit gemischten Gefühlen. Die an diesem Tag veröffentlichten neuesten Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Mediaanalyse, kurz MA, die zweimal im Jahr Aufschluss gibt über die Radionutzung, zeigten deutlich, abgesehen von Radio Berlin, einen Hörerschwund bei den RBB-Wellen, am deutlichsten bei Radio 1. Die andere, dann wiederum positive Nachricht, das Programm Antenne Brandenburg behauptet mit 208.000 Hörerinnen und Hörern pro Durchschnittsstunde zum 12. Mal in Folge seine führende Position. Bevor RBB-Programmdirektorin Claudia Notelle gleich ihre Sicht auf die neuesten Zahlen beschreibt, hören wir sie noch zu der Spekulation des Tagesspiegel im Umfeld seiner eigenen Analyse der MA-Zahlen, dass Radio 1-Moderator Robert Skopin neuer Radio 1-Chef werden soll.
Also, dass an der Spitze von Radio 1 eine Veränderung bevorsteht, das ist seit 65 Jahren klar. Nein, nicht seit 65 Jahren, sondern seit 6 Jahren, denn genauso lange war Florian Barkhausen der Chefredakteur von Radio 1. Der wird jetzt 65 und wird Ende des Monats in den Ruhestand gehen. Von daher klar, es gibt eine Veränderung. Leider kann ich im Augenblick noch nicht sagen, der wird es oder die wird es, denn bei Personalien muss man immer sehr vorsichtig sein, bis man sie kommuniziert, muss ganz klar sein, das funktioniert, alle Fragen sind geklärt und deshalb kann ich nur sagen, es ist noch nichts endgültig entschieden.
Wann wird die Entscheidung gefällt?
Wir hoffen, dass sie in den nächsten Wochen gefällt ist und wir sie dann noch sagen können.
Als die Stelle ausgeschrieben wurde, war Radio 1 auf dem Höhepunkt der Mediaanalyse. Es gab wunderbare Quoten. Jetzt mit der neuen Welle gibt es Einbrüche. 35.000 etwa schalten Radio 1 weniger ein. Oder um ganz exakt zu sein, können sich weniger Hörer daran erinnern, gestern Radio 1 gehört zu haben. Also das sind natürlich Zahlen, die für die Werbeindustrie optimiert wurden, die da jetzt erschienen sind. Aber dennoch in Kombination mit den anderen Wellen, Inforadio hat verloren, Kulturradio hat verloren, Radio Berlin hat leichter zugewonnen, Fritz hat Verluste eingefahren, ist aber relativ stabil geblieben, Antenne Brandenburg konnte zwar die Spitzenposition halten, aber musste auch ein bisschen federn lassen. Was sagen Ihnen diese Zahlen?
Was sagen die Zahlen? Wir nehmen sie sehr ernst, wenn sie gut sind, dann müssen wir sie auch ernst nehmen, wenn sie schlecht sind und können sie nicht in der einen Situation sagen, die sagen uns alles, es ist tatsächlich so und jetzt sagen, das stimmt ja gar nicht. Trotzdem, Sie haben es ja in der Frage schon formuliert, die Hörer werden ja gefragt, An was können Sie sich erinnern? Was haben Sie gestern gehört? Das zeigt auch in diesem Fall, Zahlen können auch Schall und Rauch sein. Man darf sie nicht für 100% die Wahrheit nehmen, aber sie sind immer ein Zeichen dafür, läuft was richtig, läuft was falsch. Sind wir richtig aufgestellt? Müssen wir etwas verändern in unserem Programm? Wie verändert sich auch die Situation in Berlin und Brandenburg? Wie ist die Lage hier auf dem Radiomarkt? Auch was sind die Fragen und Interessen der Hörerinnen und Hörer? Auch damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und da ist es im Augenblick ein deutliches Zeichen, wir müssen unsere Programme sehr genau anschauen und sehr genau gucken, wo sind sie richtig justiert und wo nicht. Sie haben auch den Werbemarkt angesprochen. Wir sind zum Glück gebührenfinanziert und nicht abhängig vom Werbemarkt. Und das macht es auch wieder etwas einfacher, mit diesen Zahlen umzugehen.
Wie sehen aber jetzt konkret Ihre nächsten Aktivitäten aus? Kann man jetzt mit diesem Zahlenmaterial tatsächlich arbeiten oder müssen Sie jetzt noch andere Studien in Auftrag geben, um ganz genau zu wissen, was wird vom RBB erwartet? Denn es kann ja nicht sein, dass Sie RTL 104.6 zum Beispiel in Berlin Konkurrenz machen mit einem ähnlichen Format, was ja dann möglicherweise ziemlich einfach wäre.
Nein, das wollen wir ja nicht. Wir haben ja uns bewusst so aufgestellt, dass wir uns nicht auf diesem absoluten Mainstream-Pop-Bereich bewegen, sondern haben unsere Programme anders justiert. Und wir wissen, dass es da dann schwerer ist, die ganz große Masse zu erreichen. Wir haben eine eigene Medienforschung, gerade vor einigen Wochen auch eine Studie gehabt, die uns schon einige Auskunft darüber gegeben hat, wo die Interessen unseres Publikums sind, welche Themen sie wo erwarten, was sie von der Musik erwarten, wie sie die Programme einschätzen. Aber natürlich werden wir jetzt die Zahlen auswerten, uns auch erst einmal unabhängig von Zahlen und Forschung überlegen, was ist gut, was ist nicht gut, qualitativ einfach genau hinhören und gucken, was müssen wir ändern und dann aber auch weitere Forschung in Auftrag geben, mit Hörern reden, mit Nichthörern reden. Warum hören Sie das Programm nicht? Wäre doch interessant für Sie. Es gibt den sogenannten weitesten Hörerkreis, zu schauen, warum hören die nur manchmal das Programm? Warum ist das nicht, warum sind sie nicht überzeugt davon, es dauernd zu hören? Oder warum sind sie weggegangen vom Programm? All das sind Fragen, denen wir nachgehen müssen.
Inwieweit spielt in Ihrer Überlegung auch das Ziel, was Sie haben, trimedial zu arbeiten, möglicherweise eine Rolle, um Radioprogramm zu optimieren? Seltsamerweise werden ja Handybenutzer nicht von der MA erfasst. Auch die Podcasts werden nicht erfasst. Möglicherweise gibt es ja da eine Verschiebung.
Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Frage ist. Und wir erleben ja, dass die MA sich von Mal zu Mal immer auf eine andere Grundgesamtheit stützt und man eigentlich immer sagt, so richtig kann man es nicht vergleichen. Ich würde es für sehr wichtig halten, gerade für die jüngeren Wellen, auch für eine Welle wie Radio 1 dann eben, dass Handynutzer, dass Podcaster, dass unsere Hörer, die das Internet nutzen, dass die auch mit erfasst werden und dass das abgefragt wird. Wir werten darüber hinaus ja auch aus, wie werden unsere Podcasts genutzt und was wird da abgerufen. Aber es ist natürlich eine Grundsatzfrage, wie entwickeln wir die Programme weiter und wo ist der Schwerpunkt, wo wird es mehr genutzt, welche Informationen haben wir beispielsweise im Netz, was stellen wir online, wie verhält sich das zum Programm, all das müssen wir bewerten.
Und man muss noch mal ganz genau gucken, inwieweit die neue Berechnungsgrundlage der Mediaanalyse der Werbeerträge-Reichweiten möglicherweise da etwas verschoben hat, denn die hat sich tatsächlich geändert. Und gab es da nun bisher ein Defizit bei der MA? Ich gab diese Frage weiter an den Forschungschef der ARD-Werbung in Frankfurt-Main und Radiovorstand der Arbeitsgemeinschaft MA, Dieter K. Müller.
Es gab ein Defizit, vor allem die bisherige Berechnungsgrundlage hat eigentlich nicht korrekt hier die Radionutzung abgebildet. Um es an einem Beispiel deutlich zu machen, die bisherige Berechnungsgrundlage für Werbeträgerreichweiten bezog sich auf einen Durchschnitt der Hörfunknutzung der Tage Montag bis Samstag. Es ist schon seit langem bekannt, dass die Radionutzung an Werktagen eine andere ist als an Wochenendtagen. Werktags haben die Radiohörer, Menschen wie Sie und ich, ein ganz normales Berufsleben, einen geregelten Arbeitsablauf, einen geregelten Tagesablauf und insofern ist auch die Radionutzung an den einzelnen Werktagen relativ vergleichbar. Am Samstag ist die Radionutzung insgesamt nicht nur niedriger, sie folgt auch einem anderen Nutzungsverlauf im Tag. Man steht später auf, hat andere Tätigkeiten und auch die Programmstrukturen sind samstags andere als werktags und insofern ist auch die Radionutzung samstags eine andere und sonntags unterscheidet sie sich nochmal. Bisher wurden diese Unterschiede in der Radionutzung für die Werbeplanung ignoriert.
Damit man die Zahlen zur letzten Welle der Medienanalyse miteinander vergleichen kann, haben Sie die alten Zahlen des letzten Halbjahres konvertiert. Damit man sie in der Tat abgleichen kann, haben wir mehr Hörer, haben wir weniger Hörer. Aber es muss doch dann Verlierer oder Gewinner geben nach der neuen Berechnungsgrundlage.
Es gibt Verlierer und Gewinner nach der Berechnungsgrundlage, selbstverständlich. Ist ganz einfach. Ein Sender, der samstags einen Hörerschwerpunkt hatte, hat in der Werbereichweite dann Montag bis Freitag eher weniger Hörer als in der bisherigen Konvention. Ein Sender, der einen schwachen Samstag hat, hat in der neuen Konvention Montag bis Freitag statt Montag bis Samstag mehr Hörer. Und um genau diese Effekte bei einem Vergleich der neuen MA mit alten Daten methodisch zu bereinigen, hat die ACMA die alte Media-Analyse nach den neuen Konventionen neu berechnet, sodass jeder Radiosender im Markt hier mitteilen kann, hat er nun tatsächlich Hörer gewonnen oder hat er keine Hörer gewonnen. Also die Plus-Minus-Zahlen sind mehr oder minder zuverlässig. Zumindest kann jeder auf methodisch bereinigter Grundlage seine Hörerzahlen vergleichen.
Mehr von Dieter K. Müller, dem Radiovorstand der Arbeitsgemeinschaft Medienanalyse im Medienmagazin Podcast. Auch zu dem Umstand, dass gerade diese Podcasts nicht gezählt werden und dass nur Menschen mit Festnetzanschluss von der Forschung befragt werden. Ich kann mich nur ganz herzlich bedanken für die Stabilität der Radio 1 Hörer im Medienmagazin. 93.000 Hörer konstant. Das ist mehr als das Olympiastadion zur Erinnerung. Und 8.000 Männer dazugekommen, 8.000 leider verloren. Frauen, wo bleibt ihr? 18.20 Uhr am 12. März 2011. Jetzt drehen wir mal, jetzt muss ich nachrechnen, ungefähr 2 Jahre zurück. ARD, Schmidt und Pocher.
Darf ich sagen, herzlichen Glückwunsch, aber vielleicht darf man drüber sprechen? Ich meine,
jetzt ist offiziell. Ich meine, du kannst ruhig, jetzt also frag ruhig.
Mein Freund und Partner Oliver Pocher meinte, Megadeal, den Megadeal des Jahres in der deutschen Entertainment-Branche. 3-Jahres-Vertrag bei Sat.1.
Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank.
Und das Konzept?
Das Konzept ist ja, ich nehme das Beste von hier mit.
Wieso? Ich bleibe. Ich fühle es intensiv. Ich kenne das Fernsehen gut genug, um zu wissen, dass die Sat.1-Bosse dich gekauft haben, um dich gegen Raab anzusetzen, um zu zeigen, jawohl, Late Night in Deutschland lebt wieder, wir haben einen neuen König.
Aber es heißt auch immer, Late Night kann nur einer.
Ja, das stimmt. Aber es ist kein Grund für dich, es nicht zu machen.
Ja.
Ja, er hat es dann gemacht und ist, ich will mal sagen, grandios gescheitert. Gestern gab es die letzte reguläre Sendung von Pocher und das hörte sich dann so an.
Ja, vielen Dank für den netten Applaus, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das jetzt nicht ganz angemessen vom Opening. Ja, Sie wissen, unsere Show geht jetzt so ein bisschen in die Zielgerade, bevor wir eine Sommerpause machen für 6 Jahre. Und da habe ich mir gedacht, wir müssen hier ein bisschen anders diese Show beginnen. Und ich habe gestern gesehen, die Doktorprüfung. Karl Theodor zu Guttenberg, genau, richtig. Gestern hat Karl Theodor zu Guttenberg den großen Zapfenstreich gehabt. Praktisch sein großes Finale bei der Bundeswehr. Und habe ich gesagt, so ein Abschluss, das wünsche ich mir genauso, wie er da gestanden hat. Smoke on the Water und so, das war einfach richtig geil. Und genauso möchte ich auch hier begrüßt und dann auch irgendwann mal verabschiedet werden. Und deswegen werden wir die Sendung nochmal ganz von vorne anfangen und das ähnlich machen wie gestern bei der Bundeswehr. Wir fangen nochmal von vorne an. Warten Sie nochmal, ich mache nochmal das Tür hier auf. Ja. Machen das nochmal von vorne.
Ja, dann kam natürlich Smoke on the Water, Gan, Gan, Gan. Während nun in den USA spätabends gleich mehrere Late-Night-Talkshows laufen, David Letterman und Jay Leno sind natürlich die bekanntesten, aber es gibt durchaus eine Reihe weiterer Late-Night-Talker. It's a show about a man behind his desk, hat US-Moderator David Letterman das Format einmal beschrieben. Und bei uns hat sich also dieses Schreibtisch-Late-Night-Format amerikanischer Prägung nie ganz durchsetzen können. Harald Schmidt ist, glaube ich, der Einzige, dessen Sendung ähnlich aufgestellt ist mit Comedy, prominenten Gästen, durchaus mal auch mit Politik und Musik. Im Herbst geht er von der ARD wieder zurück zu Sat.1. Und ja, gestern Abend, wie gesagt, die letzte Show von Oliver Pochers Late-Night-Format. Late-Night-Talk ist also ein schwieriges Format in Deutschland, wenn man bedenkt, dass andere auch grandios gescheitert sind, wie Anke Engelke, Thomas Gottschalk, Thomas Koschwitz und Nils Ruff, nicht zu vergessen, Sarah Kuttner bei MTV, zurzeit enthält sich noch Stuckrad Barre bei ZDF Neo. Im Studio Michael Mayer, der immer wieder dabei ist, wenn es um Late Night geht. Bleiben wir erstmal bei Pocher. Woran lag es denn, dass er ja ein Jahr eher eigentlich nach Hause geht?
Naja, sagen wir mal so, es gab ja schon eine Reihe von doch relativ erfolgreichen Formaten mit Pocher, aber so diese Late Night Show, das war ja schon irgendwie auch so eine Variation von diesem, also gut, hinter dem Desk hat er noch nicht gesessen, aber man hatte irgendwie das Gefühl, er hat sich in diesem Format nicht so richtig wohlgefühlt. Es gab auch unglaublich viele Einspielfilme bei dieser Show und gestern Abend war es dann irgendwie so, also eher auf dem Kindergeburtstag und dann hatte er im Studio DJ Ötzi, also es war alles ein bisschen gequält, also ist diese Show jetzt nicht ein Erfolg geworden, ist irgendwie ist kein Wunder, mag man mal sagen. Aber ich habe die gleiche Frage mal an David Denk gestellt, der ist Medienredakteur der Taz, übrigens auch Harald Schmidt-Fan und ein bisschen Pocher-Fan, hat er mir auch erzählt. Und er meinte halt eben auch, dass Pochers Qualitäten nicht in der Late-Night-Show liegen.
Der Eindruck war letztendlich, dass Pocher sich in diesem Format auf dieser Bühne nicht wirklich entfalten konnte. Also ich finde Pocher immer dann gut, wenn er im Nahkampf mit seinem Publikum ist. Also ich fand so Sachen wie Rant a Pocher ziemlich super. Also all das, wo Pocher halt wirklich auf Leute zugeht, die zu seiner Zielgruppe gehören, da funktioniert er. Er funktioniert, finde ich, nicht in einem Studio, in einem Rahmen, der nicht seiner ist. Ihm einfach etwas aufbürdet, was er als junger, nicht sonderlich intellektueller Typ nicht schultern kann.
Gibt es denn irgendwelche Basisvoraussetzungen für Late Night Talk, also Mindeststandard an Talenten? Was müssen die drauf haben?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe jetzt irgendwie mal mehrere Ex-Late Night Talker angerufen, die mir aber alle nichts sagen wollten. Also die jetzt nicht in der Sendung auftauchen wollten. Egal, also auf jeden Fall aus der Branche heißt es, also der gute Moderator muss ein bisschen politisch sein, muss auch unterhaltend sein, immer an seinen Gästen interessiert und jetzt kommt es, ein guter Moderator muss dann, wenn der Gast halt irgendwie da ist, auch sich zurücknehmen, sich darauf verzichten, sich darzustellen und dann wirklich interessiert sein am Gast oder zumindest so tun, als wäre interessiert am Gast. Und das ist halt schwierig. Und wenn man mal so an ein Beispiel Thomas Gottschalk, das ist ja schon tierisch lange her, 15 Jahre zurückdenkt, dann ist so, wie Gottschalk hat ja unglaublich lange Fragen da irgendwie gestellt. Bei Harald Schmidt ist das ja auch irgendwie teilweise so. Harald Schmidt ist ja nur irgendwie ein wunderbarer Moderator irgendwie. Aber trotzdem ist es halt so eine schwierige Kiste, dass man beides hinkriegen muss. Also einerseits muss man Selbstdarsteller sein und kommen, dass der Gast da ist und sagen, hey, irgendwie dein Buch, also dein Film ist unglaublich spannend und so weiter. Und das beides zusammenzukriegen, auch so ein bisschen intellektuell, ein bisschen politisch irgendwie sein, wenn es drauf ankommt, das findet man halt nicht so häufig in Deutschland.
Das Medienmagazin hören rund zwei Drittel Männer, ein Drittel Frauen. Wie sieht es denn bei der Late Night aus? Gibt es da ein spezielles Publikum?
Du wärst vielleicht ein wunderbarer Late Night Talker, weil das ist genauso bei der Late Night Show, weil also es sind natürlich eher Leute, okay, die müssen nicht früh aufstehen, ist ja klar, logischerweise, das Format kommt ja auch sehr spät. Also es sind ungefähr so rund 1 Million Zuschauer, so Pi mal Daumen, mal mehr, mal weniger. Also mehr wird es dann halt irgendwie auch nicht. Und ich habe die Frage mal an Fred Kogel gerichtet, der ist Harald Schmidt Show Produzent ja immer noch. Wie sich das verhält mit diesem Männer-Frauen-Thema?
Es ist generell so, dass meines Erachtens von der Stimmungslage her man von der ganzen Energie, die man für eine solche Show mitbringen muss, ein männlicher Moderator geeigneter ist. Man muss rauskommen, man muss eine unglaubliche Präsenz haben, auch eine Energie haben. Und ich denke, dass man das von einem Mann leichter annimmt um diese späte Uhrzeit. Es ist übrigens auch generell so, dass die Zuschauerschaft bei allen Late-Night-Shows, übrigens weltweit, eher tendenziell männlich ist. Also in dem Verhältnis 60, 40, 70, 30, je nach Markt, die Männer überwiegen in der Zuschauerschaft und das Publikum immer jünger wird, je später der Abend wird, da das ältere Publikum sich irgendwann auch verabschiedet und ins Bett geht.
Es gibt auch noch ein anderes Problem. Also in Deutschland, du hast ja schon erwähnt, da gab es ja diverse Versuche mit diversen Moderatoren und da hat man einfach nicht lange genug durchgehalten, hat mir Kogel erzählt. Also oft fehlt die Geduld, dann doch mal ein bisschen länger da dran zu bleiben. Also 2 Jahre sei schon ein Minimum, bis eine Sendung etabliert sei. Dabei gäbe es dann durchaus also auch Nischentalente, die man ja auch schon aufbauen könnte, wie etwa den schon erwähnten Benjamin von Stuckrad-Barre.
Meines Erachtens wirklich die Möglichkeit, in einer Breite eine tägliche klassische Late-Night-Sendung zu machen, die hat leider bis dato nur Harald Schmidt erreicht. Es gäbe natürlich andere Comedians wie Michael Mittermeier, aber wenn die eine Late-Night-Show machen würden, da würde eine Late-Night-Show ganz anders aussehen. Die sind in der klassischen Form so meines Erachtens nicht umsetzbar dann.
Und wenn wir jetzt mal zum einzigen erfolgreichen, also neben Harald Schmidt erfolgreichen Moderator kommen, Stefan Raab, der macht ja noch so ein bisschen so ein anderes Format. Das ist ja nicht so eine klassische Late-Night-Show. Im Gegenteil, also zuweilen erinnert die Sendung mit ihren vielen exotischen Sportarten und Gesangseinlagen ja eher an so eine Werbeshow für all die anderen Fernseh-Raab-Aktivitäten.
Oder als Experimentierbaukasten.
Ne? Genau. Ich habe habe nochmal einen O-Ton mitgebracht, wo es darum geht, wie er dann doch ganz geschickt in seine Sendung dann irgendwie Werbung einbaut für seine anderen Fernsehaktivitäten.
Doch, dabei bei der Stockcar Crash Challenge.
Selbstverständlich.
Sind ja hochkarätig besetzt dieses Mal.
Ja.
Mit einem echten Formel-1-Fahrer, Adrian Sutil, wird dabei sein. Und auch wirklich spektakuläre Gäste, die man dort nicht erwartet, wie Vera Entfehen zum Beispiel.
Ja, ich bin gespannt, ob die ins Auto passt.
Das sagt die Richtige. Ja.
Übrigens heute Abend die VOG-WM, wen es interessiert, auf Pro7. Also ich sag nur mal, das kommt heute Abend.
Ja, bei Radio 1 tolle Musik mit Admiral Tuff, hoffe ich. Was ich noch sagen wollte, ist ja, eigentlich ist das Experiment, kann man das auch abblasen, Late Night? Oder gibt es da perspektivisch irgendwie ein Gefühl dafür, dass man das US-Format Late Night fürs deutsche Fernsehen adaptieren kann?
Ja, da muss man so in die Glaskugel gucken, das weiß man halt nicht ganz genau. Also ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass man mal durchhält, dass man zum Beispiel eine einheitliche Sendezeit, das war bei der ARD auch mal ein Problem.
Aber irgendwann muss man doch stutzig werden, dass man sagt, es geht nicht oder es geht doch.
Es ist auf jeden Fall schwierig. Es hängt natürlich ganz stark irgendwie an der Persönlichkeit, aber also durchhalten, was die Sendezeit angeht, also mehrmals pro Woche, das ist ganz wichtig und ja, also auch zum Beispiel bei Harald Schmidt genau das Gleiche, also dass man auch die Sendezeit durchhält, das soll ja bei Sat.1 jetzt, wie mir David Denk erzählt hat, künftig ja wieder auch besser werden.
Ich glaube schon, dass zweimal die Woche, wenn auch wirklich sichergestellt ist, dass es dann nicht alle drei Wochen wegen Fußball oder so ausfällt, so ein Modus ist, mit dem auch der Zuschauer dann ganz gut leben kann, weil er weiß, irgendwie Mittwoch, Donnerstag oder Dienstag, Donnerstag sind halt die Schmidt-Abende und wenn ich dann einschalte, bekomme ich auch Schmidt und nicht irgendwas anderes, was ich gar nicht sehen will.
Late Night im deutschen Fernsehen bleibt ein Wagnis. Das war Michael Mayer mit einer kleinen Analyse anlässlich des Pocher-Ausscheidens. Ist in diesen Tagen in aller Munde, auch verstärkt durch eine ARD-Doku in dieser Woche, die Bedrohung durch einen möglichen Cyberwar, einen Krieg im virtuellen Raum. Und Beispiele für kriegsähnliche Attacken in Computernetzen gibt es ja schon einige. 2007 legte eine Hackerattacke Estland lahm. Wenige Monate später erfolgte ein Angriff auf ein nordkoreanisches Atomprojekt in Syrien. Und 2010 befiel der Computerwurm Stuxnet Industrieanlagen im Iran. Spätestens seitdem ist auch die Öffentlichkeit alarmiert und in Deutschland will man mit einem sogenannten Cyberabwehrzentrum, das zum 1. April eingerichtet werden soll, seine Konsequenzen ziehen. Was aber ist Cyberwar genau und wie kann man sich dagegen schützen? Im Studio jetzt meine Kollegin Vera Linz. Du hast dich mit dem virtuellen Krieg beschäftigt.
Hab ich, ja.
Wie kann man den definieren, den Cyberwar?
Das ist das große Problem in der derzeitigen Situation. Man geht einerseits davon aus, dass viele Länder in der Lage sind, einen Cyberwar zu führen, auch an Offensivstrategien arbeiten. Aber andererseits gibt es noch gar keine richtige Definition dafür, was ist ein Krieg im Netz und wann wird zum Beispiel aus einem Cyberangriff, davon haben wir ja permanent welche, ein kriegerischer Akt im Sinne des Völkerrechts, ist noch offen. Man hat auch keine Referenz zu herkömmlichen Kriegen. Richard Clarke, der unter 4 US-Präsidenten als Sicherheitsberater gearbeitet hat und auf dessen Buch wir auch gleich zu sprechen kommen, hat als Definition zum Beispiel gesagt, Cyberwar, das sind Maßnahmen eines Staates, die dazu dienen, in die vernetzten Systeme eines anderen Staates einzudringen, um dort Schaden anzurichten oder auch das Netz lahmzulegen. Ja nun, da bleiben viele Fragen offen, angefangen damit, dass man den Gegner nicht sehen kann, wie mir Sandro Geiken, er ist Technikphilosoph an der Humboldt-Universität Berlin, sagte.
Viele Dinge sind sehr schwierig in Anschlag zu bringen. Also eine der größten Probleme, das wir haben im Cyberwar, ist, dass wir immer nicht genau sagen können, wer da jetzt eigentlich eingegriffen hat. Das ist so das Attributionsproblem, da hat man sehr lange dran rumgeforscht, ob man es doch irgendwie lösen könnte, gerade so bei internetbasierten Angriffen. Aber man hat dann festgestellt, dass die großen militärischen Angriffe sowieso nicht übers Internet kommen. Ja, die werden über Insider, Nachrichtendienste, über USB-Sticks, gefälschte Komponenten und solche Dinge in die Systeme schon reingetragen.
Ja, und das macht es eben äußerst schwierig, den Gegner zu identifizieren. Hinzu kommt, dass man so einen Krieg nicht sieht. Man sieht auch die Ergebnisse erstmal nicht. Und das macht es schwierig. Es gibt eine aktuelle OECD-Studie übrigens, die sagt tatsächlich, ein Cyberwar ist unwahrscheinlich. Aber die beziehen das wohl auf einen reinen Krieg im Netz. Und da könnte man wieder dagegen sagen, ja, Cyberwar muss man immer in Verbindung sehen mit konventionellen Attacken sozusagen als Vorbereitung eines konventionellen Krieges. Also es gibt Definitionsprobleme.
Dennoch hat Richard Clarke gemeinsam mit Robert Knägg auf Internetkriminalität spezialisiert und er war auch im Wahlkampfteam von Barack Obama, versucht das Problem zu analysieren und eine Strategie für den Cyberwar zu entwickeln. Beide sind Insider. World Wide War, Angriff aus dem Internet heißt ihr Buch, das in dieser Woche in Deutschland erschienen ist. Wie fällt Clarks und Knäggs Analyse aus mit Blick auf die USA?
Also die fällt ziemlich vernichtend aus. Beide bescheinigen den den USA ein bedrohlich unterentwickeltes Problembewusstsein diesbezüglich. Und sie sagen, dass man schon seit 15 Jahren, also schon lange vor den Attacken, die du eingangs genannt hast, über das Thema Cyberwar in der Administration diskutiert hat. Richard Clark erklärte dies auch in der Dokumentation Angriff aus dem Internet, die in der ARD am Donnerstag gezeigt wurde. Hören wir mal kurz einen Ton.
Ich selbst habe schon im Jahr 2001, bevor wir in Afghanistan einmarschiert sind, ich war damals noch im Weißen Haus, auch eine Cyberstrategie dafür in Auftrag gegeben. Da bekam ich zur Antwort, dass es dort nichts gibt, was man mit Cyberwaffen attackieren könnte. Sonst hätten wir es sicherlich gemacht.
Und so ist auch aus Sicht der Autoren nichts wirklich geschehen, was die USA gegen einen Cyberwar hätte waffnen können. Clark und Knaeg stellen fest, es fehlt den USA an Sicherungssystemen, mit denen sie sich selbst schützen können. Sie sind also völlig ungeschützt. Und es fehlt auch an einer Strategie, wie man mit Angriffen umgehen könnte oder wie man vielleicht auch selbst offensiv Angriffe führt. Sie analysieren auch, warum man da in den USA so zurückliegt und stellen fest, das ist eine Mischung aus Desinteresse, aus Einflussnahme der Privatwirtschaft, die gar nicht will, dass man eine konzertierte Aktion macht, um die eigenen Systeme zu sichern. Und sie stellen fest, es ist auch pure Unkenntnis in den staatlichen Stellen, weil man, wie schon sagte, Cyberwar und Netzkriminalität eben gar nicht sieht. Und das finden sie ganz besonders schlimm, weil sie erstens meinen, dass die entscheidenden Schlachten des 21. Jahrhunderts in Computernetzen stattfinden werden und weil sie zweitens glauben, dass die Amerikaner besonders anfällig sind, weil wir auch in den anderen westlichen Staaten das Leben sehr stark vernetzt ist, also anders als in den wie China, Nordkorea oder Iran, die man ja als potenziellen Feind ansieht.
Gibt es irgendwelche Vorschläge, die Sie machen in Bezug auf Sicherheitsmaßnahmen?
Ja, Sie stellen ein eigenes zweiteiliges Konzept vor, mit dem Sie Abhilfe schaffen wollen. Und da geht es tatsächlich erstmal um eine Reihe von Sicherungsmaßnahmen, mit denen das Computernetz der USA geschützt werden könnte. Dass man zum Beispiel von Internetdiensteanbietern verlangt, dass sie mehr unternehmen, um Hackerattacken aufzudecken. Dann schlagen Sie vor, auch interessant, das Stromnetz vom Internet abzukoppeln. Entnetzung nennen das ja die Experten und dass man die IT-Netze des Verteidigungsministeriums besonders intensiv schützt. Und das sind ohnehin zwei Strategien, die von Experten immer wieder ins Gespräch gebracht werden. A, Entnetzung, also nach dem Motto, wir schotten uns ab oder zumindest die wichtigsten Systeme. Oder B, totale Vernetzung als Gegenstück nach dem Motto, wenn alle miteinander vernetzt sind, dann hat keiner ein Interesse anzugreifen.
Die Idee eigentlich des militärischen Internets, also dem Vorläufer des eigentlichen Internets, ja.
Fraglich ist aber, ob man zu so einem Konsens kommen kann, denn ob Länder wie China oder Nordkorea mitmachen, ist ja dann die andere Frage. Es gibt aber auch einen zweiten Teil des Konzeptes. Da denken Sie über internationale Verhandlungen nach oder über Offensivstrategien. Und das Problem hier ist eben wieder, es gibt keine Referenz zu herkömmlichen Kriegen, wie wir sie können. Da hören wir noch mal ganz kurz Richard Clark.
Einige unserer Generäle reden zwar, sobald sie offen reden, viel über nötige Präventivangriffe, bevor Cybermächte einen selbst angreifen. Oder davon, dass man auf einen sichtbaren Cyberangriff mit einer noch heftigeren Gegenattacke reagieren könne. Das klingt alles gut und erinnert tatsächlich an den Beginn des Kalten Krieges. Aber es macht kaum Sinn als Strategie im Internet, weil wir den Angriff da nicht sehen. Er könnte sogar aus dem eigenen Land kommen.
Ja, und Sie schlagen vor, einen international verbindlichen rechtlichen Rahmen zu schaffen, ein sogenanntes Cyberwar-Abkommen, um Kriege einzudämmen oder zumindest zu begrenzen, aber da bleiben sie insgesamt doch recht vage in ihren Vorschlägen und es wird deutlich, dass sie da auch im Dunkeln tappen, aus meiner Sicht zumindest.
Danke Vera Linz für die Vorstellung des Buches Worldwide War, Angriff aus dem Internet, erschienen bei Hoffmann und Kampe, Hamburg. 352 Seiten, 22 Euro und überhaupt, was ist Cyberwar? Vielen Dank. Radio 1 Medienmagazin. Ich hatte die Sendung begonnen mit einem Hinweis auf eine neue Studie, in der 17 Auslandsjournalisten Einblick in ihr Betätigungsfeld geben. Das Fazit hören wir gleich aus dieser Studie. Sie wurde angefertigt von Stefan Weichert und Leif Kramp, zwei Hamburger Medienwissenschaftler, die ihr Buch dann, das ist auch als Buch erschienen jetzt dieser Tage, nannten die Vorkämpfer, wie Journalisten über die Welt im Ausnahmezustand berichten. Gemeint sind diejenigen, die aus Krisengebieten wie jetzt auch aus Japan berichten. Zum Beispiel Antonia Rados, Elmar Thewissen, Matthias Gebauer, Susanne Kölbe wurden befragt. Antonia Rados war ja jetzt auch gerade erst für RTL unterwegs in Nordafrika. Aber hören wir ihr Fazit zuerst, Steffen Weichert und dann der Kollege Leif Kramp.
Also der Krisenjournalismus heute wird tatsächlich immer schneller, zum Teil oberflächlicher
und auch schmutziger. Das heißt, Quellen werden zum Teil nicht mehr überprüft, es bleibt weniger Zeit für tiefgründige Recherchen. Die finanziellen Mittel stehen durch die Sparpolitik der Verlage und Sender eben nicht mehr zur Verfügung wie früher. Und gestiegen ist auch der Konkurrenzdruck, vor allem durch die Online-Medien und nicht-journalistische Akteure, die mitwirken. Das geht von WikiLeaks über Blogger, Twitterer bis hin zu Online-Portalen, die die Berichterstattung unheimlich beschleunigt haben in den letzten Jahren.
Ein ganz wesentliches Problem ist tatsächlich, dass die Krisenreporter nicht mehr autonom berichten. Das ist natürlich auch, kann man nicht pauschalisieren, ist aber ein problematischer Trend. Das heißt, zum Beispiel die Agenturen liefern immer mehr Bilder unbekannter Herkunft aus YouTube etc. Amateurmaterial, es wird nicht mehr eingeordnet, man weiß gar nicht mehr, woher kommt dieses Bildmaterial. Und der Korrespondent, der das Bildmaterial vielleicht gar nicht kennt, muss das kommentieren. Andererseits wird er auch hineingeflogen in unbekannte Krisenregionen, wo er sich selber gar nicht mehr vorbereiten kann. Also all das führt dazu, dass die Heimatredaktionen immer noch bestimmen wollen und immer mehr bestimmen wollen, weil sie an der Bildquelle sitzen, auch die Printredaktion, bestimmen wollen, was über Krisen berichtet wird. Und der Korrespondent, der eigentlich genau sieht, was passiert und sehen sollte, was passiert, der blickt blöd drein im Endeffekt.
Aber was bedeutet das jetzt für uns, die wir am Fernseher sitzen oder am Radio oder Zeitungen lesen, wenn man jetzt mal den großen Bogen zum Golfkrieg spannt? Damals hatte man auch nicht das Gefühl, wirklich umfassend informiert zu werden, weil natürlich die Zensur, die militärische Zensur, das verhindert. Hat und auch möglicherweise, weil man nicht vor Ort sein konnte oder wollte als ARD zum Beispiel. Ist grundsätzlich die Auslandsberichterstattung schlechter geworden? Kann man das so sagen? Und ist Ihr Buch ein Appell an sämtliche Redaktionen, hier einfach mal nachzubessern?
Ich glaube, die Berichterstattung ist nicht nur schlechter geworden, sie hat sich auch verbessert, unter anderem durch die Vielzahl an Quellen, die man heute anrufen kann, um eben bestimmte Ereignisse zu belegen. Also die Online-Medien oder auch die Telekommunikationsmöglichkeiten haben sich deutlich verbessert. Früher mussten sie Filmmaterial über die Grenzen schmuggeln. Heute reicht ein Satellitentelefon, um ganze Artikel zu schreiben. Also da ist auch eine Qualitätssteigerung festzustellen. Nur in der Gesamtheit kann man schon sagen, diese Oberflächlichkeit ist zum Problem geworden. Und die Einordnung ist heute vielleicht nicht mehr so intensiv und ausführlich, wie sie damals mal war.
Es gibt eine große und wachsende Kluft zwischen luxuriös ausgestatteten Medien mit ihren Auslandsbüros, allen voran der Spiegel. Das ist auch ein Ergebnis der Studie, wo es nochmal bestätigt wurde. Andererseits im weiten Feld der Regional- und Lokalpresse, die sich kaum noch leisten können, eigene, selbst freie Mitarbeiter zu beschäftigen. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem, weil die Lokal- und Regionalpresse das Rückgrat der Presse in Deutschland sind.
Also eine unserer Hauptmotivationen, diese Studie auch durchzuführen, und die Feststellung, die wir dann tatsächlich gemacht haben, ist, dass dieses Feld der Krisenjournalisten sehr heterogen ist. Und was wir eigentlich vermissen in Deutschland, ist so etwas wie Guidelines, ein Code of Conduct für Krisenjournalisten, der so ein bisschen eine Richtschnur sein könnte für die Berichterstattung. Und zwar sowohl an der Front, bei der Recherche, beim Kontakt zu Einheimischen, bei dem Sammeln von Fakten und Materialien, bis hin zur Berichterstattung auf dem Sender oder in den Zeitungen. Und was wir eben glauben, ist, dass es in Deutschland an einer fast schon grundständigen Ausbildung fehlt für Krisenjournalisten. Im Moment ist es so, dass Krisenreporter eher aus dem Bauch entscheiden. Sie werden abgeworfen als Fallschirmjournalisten über Gebiete, von denen sie zum Teil überhaupt gar keine Ahnung haben und werden dann genauso schnell wieder rausgezogen. Und diese Zustände, finde ich, sind untragbar und man müsste dort stärker ansetzen, auch gerade im Ausbildungsbereich und das kann auch im Weiterbildungsbereich sein von Verlagen und so weiter.
Aber was heißt das jetzt für mich tatsächlich als Nutzer von Medien? Gibt es Medien, die sollte ich lieber meiden, wenn ich Auslandsberichterstattung mir ansehe, anhöre oder lese? Gibt es besondere Highlights, wo man sagt, also wenn man jemand vertrauen kann, dann ist es die Redaktion?
Man kann von den Ergebnissen unserer Studie her nicht urteilen über die inhaltliche Qualität per se von einzelnen Medien. Wir müssen nochmal betonen, wir haben 17 führende Reporter befragt. Die haben untereinander durchaus sich fair behandelt, haben faire Aussagen getroffen, haben sich natürlich auch kritisiert, haben sich selbst auch kritisiert, aber Daraus leiten wir nicht ab, welches Medium jetzt besonders qualitativ hochwertig ist oder nicht. Was man aber feststellen muss, und das ist auch aus Nutzersicht sicherlich interessant, ist die Verantwortung, die Medienunternehmen für ihre Reporter haben. Das heißt, diese zugeschnittenen Ausbildungsangebote, die es geben muss, die es eben noch nicht gibt, die sind vor allen Dingen wichtig, weil paradoxerweise, weil sich ja die Arbeitsbedingungen immer stärker verschlechtern für Krisenreporter, dass dieser Berufszweig immer populärer wird offenbar, weil innerhalb der Redaktion man sich immer noch auch als junger Reporter beweisen kann, wenn man sich in solche Kriseneinsätze stürzt. Und das ist natürlich fatal, wenn man da die Vorbereitung nicht genießt.
Was zugenommen hat in der Vergangenheit, ist auch die Agenturhörigkeit. Das betrifft jetzt vor allem die Tagespresse, vor allem auch lokalen Regionalzeitungen, die angewiesen sind auf Agenturmeldungen, Agenturbilder. Da würde ich sagen, diese Berichterstattung ist immer etwas mit Vorsicht zu genießen. Worauf wir uns nach wie vor verlassen können, sind ganz große, starke Marken. Elite-Medien kann man schon fast sagen, wie Spiegel, New York Times, Guardian, also die ganz Großen, die auch die finanzielle Power haben, mehrere Korrespondenten in die Gebiete zu schicken, wo sie eben die verschiedenen Perspektiven eines Krieges oder einer Krise, ob embedded oder unabhängig, dargestellt bekommen. Darauf sollte man als Zeitungsleser oder als Fernsehzuschauer schon achten.
Stefan Weichert und Leif Kramp, die Vorkämpfer, wie Journalisten über die Welt im Ausnahmezustand berichten. Herbert von Harlem Verlag, 256 Seiten zum Preis von 23 Euro. So, jetzt noch einige Fakten. Olli Massev ist gleich mit der Dancehall dran. Nicht, wie ich fälschlicherweise vorhin gesagt habe, Admiral Taff, aber dennoch Musik satt. Dann alle wichtigen Infos zum Medienmagazin werden geroutet über twitter.com/medienmagazin, auch wann morgen der Podcast erscheint, unter anderem mit methodischen Fragen zur Medienanalyse und einem Medienmagazin-Ausschnitt zum Scheitern von Anke Late Night seinerzeit im Jahre 2004. Und dann ganz wichtig, 30. April 2012 für Ihre langfristige Lebensplanung endet die analoge Satellitenabstrahlung und
vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Und bedauerlicherweise in der Medienanalyse nicht erfasst dieser Podcast, den Sie jetzt gerade hören. Aber das soll uns nicht stören insofern, als dass wir hier noch vertiefende Details reinpacken können, gerade zur Medienanalyse. Ich hatte ja in der Live-Sendung darauf hingewiesen, dass Dieter K. Müller, der Radiovorstand der Medienanalyse MA, noch vertiefende Informationen geben wird. Zum Beispiel über das, was die Methode der Medienanalyse ist, dass nämlich nicht gemessen wird, wie beim Fernsehen mit einem Kästchen mit einem sogenannten GfK-Meter, der technische Einschaltvorgang, welche Programme gesehen werden, auch zeitversetzt, sondern dass hier in Interviewform eine bestimmte Anzahl von Menschen erfasst wird, woran sie sich erinnern können, was sie gestern gehört haben. Also das blanke Erinnerungsvermögen wird hier abgefragt. Dann werden auch nicht diejenigen angerufen, die ein Handy haben, sondern es sind Festnetz-Interviews. Und eben dieser Podcast wird auch nicht erfasst, nicht gezählt, also er fällt bei der Akzeptanz der Radionutzung hinten runter. Dazu jetzt mehr von Dieter K. Müller.
Ob Messen oder Befragen, beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile. Ja, Messen funktioniert dann, wenn die Stichprobe ordentlich gezogen wird. Befragen funktioniert wunderbar und auch kostengünstig, wenn die einzelnen Medienmärkte relativ überschaubar sind. Auch der Radiomarkt in Berlin ist relativ überschaubar. Es gibt viele Sender, aber noch nicht zu viele. Und vor allen Dingen hier, die Sender sind den Hörern auch bekannt. Das Erinnerungsverfahren der Medienanalyse basiert darauf, dass man mit den Befragungspersonen die Mediennutzung des gestrigen Tages ja durchgeht und nachfragt, ja, haben Sie Radio gehört? Ja, und wenn Sie Radio gehört haben, welchen Sender? Die Schwäche bei dieser Befragungsmethode ist mit Sicherheit, dass man sich nicht unbedingt minutengenau an den Beginn einer Radionutzung erinnern kann und auch nicht minutengenau an das Ende. Das ist eine gewisse Unpräzision. Ja, man wird sich aber sehr wohl an den Sender erinnern können, den man gehört hat, außer man hört vielleicht zufälligerweise, mal ausnahmsweise in der Taxi oder wo auch immer unterwegs einen anderen Sender. Aber dann ist das auch keine bewusste Radionutzung gewesen, dann ist das eher eine unbewusste, vielleicht noch nicht mal eine wahrgenommene Radionutzung. Die fällt bei dieser Befragungsart selbstverständlich weg. Insofern, die auf Erinnerung basierte Befragung der Radionutzung spiegelt sehr gut den Radiomarkt wider, spiegelt vor allen Dingen sehr gut die bewusste Nutzung eines Radiosenders wider und nicht das unbewusste Nebenbeihören. Das sind möglicherweise Defizite dieser Befragungsmethode.
Und die Mobilfunkteilnehmer, die nicht erfasst werden?
Ja, der zweite Punkt hier, das ist kein Kriterium, das alleine die Media-Analyse betrifft. Das betrifft die komplette deutsche Telefonmarktforschung. Es gibt schlichtweg keine zuverlässige und preiswerte Methode, um auch sogenannte Handy-Only-Haushalte zu befragen. Es gibt keine einzige Studie in Deutschland, die dieses Problem, es ist ein relativ kleines Problem, die dieses Problem bisher gelöst hat. Auch alle Wahlumfragen, die ja im Ergebnis meist relativ zuverlässig sind. Man weiß, ob eine Partei im Bundestag oder im Senat vertreten sein wird, in der Bürgerschaft oder im Abgeordnetenhaus vertreten ist. Also die Wahlumfragen, die häufig nur auf rund 1000 Personen basieren, werden auch mit Telefon durchgeführt, nach der gleichen Methode und führen zu relativ zuverlässigen Ergebnissen. Man weiß bei der Umfrage, ist eine Partei im Abgeordnetenhaus vertreten oder nicht, und auch die absoluten Prozentwerte, die aus einer solchen Befragung ermittelt werden, sind meistens nahe an dem tatsächlichen Endergebnis bei der gleichen methodischen Schwäche. Und dies häufig nur bezogen auf 1000 Befragungen. Die Media-Analyse befragt für die Bundesländer Berlin und Brandenburg für jede MA rund 6700 Personen. Das heißt, eine viel größere statistische Basis zur Abbildung der Radionutzung in der Region.
Aber die Podcasts, also das zeitversetzte Radiohören, wird damit nicht erfasst?
Nein, das zeitversetzte Radiohören, Podcast hören dies mit Sicherheit nicht, aber sehr wohl die Radionutzung über online. Die Media-Analyse fragt nicht explizit nach Radionutzung über UKW. Die Media-Analyse fragt, welchen Sender man gehört hat, unabhängig davon, ob man den über UKW, gegebenenfalls Mittelwelle, wenn das noch existiert, genutzt wurde und ob ein Radiosender als Livestream gehört wurde. Wenn jemand Radio 1 hört als Livestream, wird dieser Hörvorgang von der Media-Analyse dokumentiert und erfasst. Insofern, die Online-Radiohörer sind in der Menge der Radiohörer dabei. Diese Radionutzung wird von der Media-Analyse erfasst.
Was verraten aber diese Unmengen an Zahlen den Chefs der Sender? Eigentlich ist das ja Material, damit die Werbebuchungen einigermaßen gerecht gelingen. Das ist interessant für die, die sozusagen dafür Geld ausgeben müssen und Geld einnehmen. Aber verraten Sie auch den Chefs, wie man Sendungen optimieren kann?
Ja, auch dies gibt Hinweise. Sie haben recht. In erster Linie dient die Media-Analyse dazu, die Werbegelder für Radio zu verteilen. Welcher Sender hat in welcher Werbezielgruppe die meisten Hörer, und dieser Sender wird dann mutmaßlich auch bei einer Werbekampagne überdurchschnittlich viel Geld kassieren können. Die Daten hier geben aber auch zuverlässige Hinweise für das Programm Controlling. Die Hinweise, die diese Daten liefern, sind welche Zielgruppen hören meinen Sender bzw. meine Sendung überdurchschnittlich, welche Zielgruppen erreiche ich nicht. Sie liefern Hinweise darüber, welche Sender oder Sendungen hören meine Hörer darüber hinaus, und hat man in einer Zeitschiene gegenüber der letzten Erhebung, sprich gegenüber dem letzten Erhebungszeitraum, Hörer dazugewonnen oder vielleicht auch Hörer verloren. Allerdings, Dies alles ist eine Statistik, und Statistik bedeutet dass es auch Irrtümer gibt, und Statistik bedeutet, dass man die Daten gegebenenfalls auch etwas relativieren muss. Insofern sind diese Daten mit Sicherheit ein Indiz, der für eine Bewertung zulässig ist und auch zur Verfügung steht, aber vielleicht nicht das einzige Kriterium, um über Erfolg oder Misserfolg einer Sendung entscheiden zu können.
Dieter K. Müller, Forschungschef der ARD Werbung und Radiovorstand der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse. Und damit zum zweiten Bonustrack, angekündigt auch in der Sendung im Zusammenhang mit dem Thema Late Night. Ich hatte es angekündigt, Anke Engelke aus dem Jahre 2004 hier in der Besprechung des Medienmagazins seinerzeit.
Ich schaue jeden Abend Anke und ich habe gesagt, Anke, jeden Abend schaue ich deine Sendung und dann gehe ich mit dir ins Bett. Hat sie
Ganze, was ihm hat, im Moment lang gestürzt, weil das war dann vielleicht ein bisschen zu viel erst mal.
Sat1-Chef Roger Schawinski im vergangenen Sommer in einem Interview mit Dreisat. In dieser Woche wurde nun bekannt, nur noch 8 Mal kann er mit Anke Engelke ins Bett gehen. Offensichtlich ist es jetzt auch ihm zu viel geworden oder besser gesagt zu wenig, was da montags bis donnerstags bei Anke Late Night zuschaut. Late Night ist kein Thema für Sat1 mehr. Für das Radio 1 Medienmagazin in der Ausgabe vom 9. Oktober 2004 schon.
Ja, was denn das? Hä? Was ist? Sat1 kippt Anke. Das muss ich mal lesen. Sat1 kippt Anke Engelke das Bittere aus. Das bin ich. Wussten Sie das?
Ja.
Ah, Sie kommen trotzdem. Sie wussten das und kommen trotzdem hierher?
Wir lieben dich.
Was ist? Ja, wir kennen uns nicht, aber ich liebe dich auch. Aber Sie wissen das und kommen hier ins Studio. Was ist denn das hier? Was ist Elendstourismus oder was ist das? Was sind Sie denn für Leute, sagen Sie mal?
Das Fernsehvolk ist aber auch unberechenbar. Jetzt, wo es offiziell ist, dass Sat1 die Geduld bei Anke Late Night verloren hat, stieg die Quote in den zweistelligen Bereich. Die Zielvorgabe der Renditeberechner. Nun könnte Sat1 die Galgenfrist wochenweise nach hinten verschieben, aber auch der Elendstourismus, die Neugier am Untergang, wird sich abnutzen. Und Rudi Carrell hatte es ja schon vor der ersten Sendung gewusst, dass Anke Engelke scheitern wird.
Ich befürchte, dass das in die Hose geht. Eine tägliche Talkshow machen, ja. Ich möchte gerne, ich suche jemanden, der 10.000 wettet, dass sie es schafft. Ich wette dagegen. Ich sehe es sehr schwierig.
Ich glaube, Olli Dittrich wettete seinerzeit dagegen bei Reinhold Beckmann. Ja, am Radio 1 Telefon jetzt Professor Lothar Mikos, Medienwissenschaftler an der Potsdamer Hochschule für Film und Fernsehen, Konrad Wolf. Haben Sie es auch vorher gewusst?
Nein, vorher gewusst nicht, aber nach dem Start relativ schnell gewusst. Weil eigentlich zwei Dinge dazu zu bemerken sind. Vor dem Start konnte man noch erwarten, dass jetzt vielleicht nicht Anke Engelke selber, aber zumindest Brainpool, die Produktionsfirma, so schlau sein wird, nicht unbedingt das Konzept von Harald Schmidt zu kopieren, weil natürlich eine Person wie Anke Engelke nicht in das Setting von Harald Schmidt passt. Das hat man aber nicht gemacht und als dann klar war, dass man das nicht gemacht hat, war natürlich auch relativ schnell klar, dass man so mit Sicherheit keinen Erfolg haben wird.
Roger Schawinski, der Sat1-Chef, hat ja behauptet, Anke Engelke sei die Einzige, die die Lücke von Harald Schmidt ausfüllen kann. Sehen Sie das auch so?
Naja, wenn man sich die, man verzeihe mir jetzt mal den Ausdruck, Nasen im Fernsehen anguckt, dann fällt es schon schwer, jemanden zu finden, der in die Fußstapfen von Harald Schmidt hätte treten können, der also zumindest auch, so, sagen wir mal ruhig, die intellektuellen Fähigkeiten und auch in dem Sinne natürlich dann einen gewisserweise zumindest analytischen Weitblick gepaart mit Ironie hat, um so ein Format auch wirklich bewältigen zu können.
Also kann man sagen, Late Night, das US-Format, ist in Deutschland eher nicht so einfach durchzusetzen wie in den USA selbst, wo das Potenzial und die Kapazitäten viel größer sind?
Naja, das will ich nicht unbedingt sagen. Also Harald Schmidt hat ja bewiesen, dass es geht. Es gibt eben halt nur ein begrenztes Publikum dafür. Was man versäumt hat eben halt bei Anke Engelke war, dass Anke nicht die richtige Person ist, um das gleiche Publikum wie Harald Schmidt zu bedienen. Man es andererseits aber versäumt hat, sozusagen eine Show direkt auf die Person Anke Engelke zuzuschneiden, die dann sicherlich eine andere Form von Late Night gewesen wäre, als das, was Harald Schmidt gemacht hat.
Sie sagten gerade, vielleicht gibt es nicht genug Publikum. Ist dann vielleicht die Late Night nicht eher in Deutschland etwas für die Öffentlich-Rechtlichen? Die also nicht so drauf gucken müssen, dass man damit Geld verdienen muss?
Naja, bei den Öffentlich-Rechtlichen gab es ja auch schon gewisse Late-Night-Formate, wenn ich das mal so anmerken darf, wie beispielsweise das Literarische Quartett oder auch das Philosophische Quartett, was noch immer läuft.
Das ist eine sehr kühne Theorie, ja.
Und das sind ja auch interessante Late-Night-Formate, die im Öffentlich-Rechtlichen laufen. Vielleicht funktioniert hier nicht so das Konzept, wie das in Amerika ist, dass wir einen Late-Night-Talker in dem Sinne haben, der dann ein paar Witze macht und anschließend eben zwei, drei Gäste empfängt. Was hier auch deswegen nicht funktionieren kann, weil wir nicht dieses Riesenreservoir an Prominenten, an Stars haben, das in den USA vorherrscht. Sondern hier gibt es ja eher mittelmäßige Prominente, richtige Stars sind eher selten. Und wenn man sieht, wer bei Anke Engelke sich dann irgendwie jetzt im Talk tummelt, dann sind das eben halt im Wesentlichen Fernsehprominente, das heißt Leute aus dem gleichen Medium. Und da zeigt sich dann eher, dass das Fernsehen dazu tendiert, sich selber wichtiger zu nehmen, als es tatsächlich ist.
Nun ist es ja so, dass auffällig ist in den letzten Wochen, Monaten, dass das Fernsehen immer schneller bewertet wird, danach, ob es Erfolg bringt oder nicht. Also da sind die Quoten vom letzten Tag dann mitunter entscheidend, ob eine Folge, eine Serie, eine Reihe weitergeführt wird. Zum Beispiel Higher on Fire wurde auf ProSieben nach der ersten Folge abgesetzt. Die ARD senkte jetzt die Überraschungsshow Für dich tue ich alles nach nur 6 Folgen. Bei der Sat.1-Show Kämpfen der Männer um ihre Frauen ist nach der ersten Folge zwar nicht gleich das ausgekommen, aber der Sendeplatz verschoben worden. Ist das jetzt ein Trend? Beobachten Sie das auch, dass da möglicherweise die Fernsehgewaltigen immer nervöser werden, wenn sich sofort nicht die Quote einstellt?
Also wenn man das öffentlich-rechtliche Fernsehen, kann man mal erstmal beiseite lassen, weil die zumindest keinen Profitdruck haben. Weil die ja eher haben vielleicht natürlich auch einen Quotendruck, weil sie sich natürlich auf einem Markt mit dem Privaten wehren müssen. Aber die privaten Sender haben natürlich auch einen Profitdruck. Das heißt, sie müssen halt natürlich auch bestimmte Werbeeinnahmen einspielen, um die Produktion von Sendungen refinanzieren zu können. Und wenn das nicht richtig funktioniert, dann sind da momentan natürlich recht nervöse Herren in der Regel am Werk, die dann auch die Formate relativ schnell wieder abschießen.
Aber gut, das galt ja schon seit 20 Jahren, seitdem es Privatfernsehen gibt, immer wieder. Und Harald Schmidt hatte doch ein bisschen länger Zeit, sich auszuprobieren.
Ja, das hängt natürlich auch von den entscheidenden Herrschaften ab. Also man muss halt sehen, dass bei ProSieben Sat.1 wir durch den Besitzerwechsel zurzeit eine extrem große Druck- und Stresssituation haben. Auf der anderen Seite gibt es ja dann noch die andere Senderfamilie um RTL, die eigentlich auch in den letzten Jahren nichts vernünftig Neues mehr auf den Bildschirm gebracht hat, sondern eher am Bewerten festhält, für die aber das auch inzwischen ein Problem ist, weil sie natürlich auch damit nach und nach an Marktanteilen verlieren, weil das Fernsehen natürlich davon lebt, dass es immer mal wieder neue Shows gibt, neue Formate, die dann auch einschlagen.
Ja, ist damit das Fernsehen, also sagen wir mal eher das Privatfernsehen und nicht ganz natürlich aus der Verantwortung zu nehmen, damit auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen nicht in einer Art Sackgasse? Denn wenn immer nur die Ideen aus irgendwelchen Laboratorien von Produktionsfirmen kommen, wo Fernsehen nur simuliert wird, dann sehen wir tatsächlich nur noch Kreuzungen, Varianten des schon Gesehenen.
Naja gut, das sehen wir eigentlich auch schon seit Jahren. Also so richtig viel, richtig Neues ist eben halt schwer zu finden. Das meiste, was da neu ist, unterscheidet sich im Grad vielleicht, sagen wir mal, noch dessen alter Muster, die variiert werden. Also wenn man vor 4 Jahren, als Big Brother aufkam, Big Brother nimmt, dann hat das auch bekannte Elemente miteinander kombiniert, aber in einer neuen Weise zusammengesetzt. Also richtig neu war es in dem Sinne eben halt auch nicht. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, was denn da eigentlich getrieben wird, Studien auch bei uns im Bereich AV Medienwissenschaft an der HFF haben gezeigt, dass die Programmplaner, gerade auch der privaten Sender, im Wesentlichen aus dem Bauch heraus entscheiden. Das heißt, so etwas wie eine strategische Programmplanung, bei der man auch nicht nur kurz auf kurzfristigen Profit schielend, sondern langfristig oder mittelfristig zumindest unter Einbeziehung von Kenntnissen auch, die es in der Medienforschung ja weitgehend gibt, über das Publikum gezielt Formate entwickelt und nicht nur entwickelt, sondern sie dann auch aufbaut, indem man ihnen Zeit gibt, sich zu entwickeln. Das fehlt eben halt ein bisschen.
Ja, gut, dass es die HFF gibt. Vielleicht hat ja auch jetzt jemand von den Fernsehverantwortlichen zugehört. Das war Professor Lothar Mikos, Medienwissenschaftler an der Hochschule für Film und Fernsehen, HFF. Und Sie sind ja übers Internet zu erreichen, falls irgendwie Bedarf besteht.
Richtig.
Bedanke mich. Schönen Abend noch.
Ja, gleichfalls.
Radio 1. Nur für Erwachsene.